Ich stelle mir vor, dass für dich 2018 schon vielleicht ein besonderes Jahr war. Wenn wir zum Einstieg ein bisschen zurückblicken, du hast dein erstes Studioalbum rausgebracht, warst auf Tour, hast auf großen Festivalbühnen gestanden, im Fernsehen aufgetreten. Wie hast du das kurz zusammengefasst für dich selbst erlebt?
Also es war auf jeden Fall richtig schön, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Halt, wenn man eine Platte rausbringt, hat man keine Ahnung, ob man irgendwelche Konzerte kriegen wird oder irgendwelche Zuhörer. Also das war richtig schön, dass wir solche Konzerte spielen durften. Andererseits habe ich schon seit einer Weile für andere Bands gespielt, in solchen Venues wie heute, Gleis 22. Spielte hier mit Wallace Bird vor 2 Jahren, mit Dear Reader vor 5 Jahren oder so. Also das ist alles auch ein bisschen, also ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man, also wenn ich meine eigene Musik hier spielen darf. Ja.
Also es ist schon ein gutes Gefühl, mehr im Fokus zu stehen.
Es ist ein gutes Gefühl, dass diese Musik, was ich geschrieben habe und hoffe, irgendwas bedeuten kann, im Fokus steht. Das auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, du hast schon mit anderen Bands natürlich auch im, sagen wir mal, Indie-Folk-Bereich
Genau.
gespielt, kommst aber ja eigentlich aus dem klassischen Bereich und hast lange im Chor gesungen. Jetzt bist du seit ein paar Jahren eben in so coolen Underground-Clubs wie dem Gleis 22 auf der Bühne, wenn du jetzt dich an, sagen wir mal, junge, aufstrebende, noch jüngere, aufstrebende Künstler wenden würdest? Was würdest du denen raten? Eher in Chor gehen oder eher Garage Band?
Also ich würde persönlich sagen, dass worauf du Bock hast, einfach, weil dann wirst du üben und spielen wollen und weitergehen. Und ob das so Punk ist, also ich spiele mit 2 Jazzer und die sind beide mit Punk angefangen, mit 14 oder so, und spielen jetzt Jazz. Und ich bin mit so Chormusik aufgewachsen und spiele jetzt Pop. Also es kann in jede Richtung gehen, einfach Bock haben und Spaß.
Also war es für dich rückblickend gesehen auch die richtige Entscheidung alles?
Also für mich ist es natürlich interessant, weil die meisten Leute, denen ich kenne, die Popmusik machen, kommen aus so entweder so Punk oder Rock oder Pop oder was auch immer, aber auf jeden Fall was ein bisschen moderneres. Und dann hoffe ich, dass ich was anderes ein bisschen bringen kann mit meinem Hintergrund. Es gibt meine Musik was ein bisschen anders vielleicht.
Ja, apropos, ein bisschen anders. Normalerweise aus dem Pop-Rock-Bereich, glaube ich, schreiben die meisten Songwriter an der Gitarre oder vielleicht am Klavier Songs. Wie sieht es bei dir aus? Womit hast du ein Hauptinstrument, an dem du komponierst?
Eigentlich nicht. Eigentlich sitze ich da mit so. Also es gibt eine Regel bei mir und das ist immer anfangen mit Bleistift und ein Stück Papier. Weil wenn man denkt, ja, ich brauche so ein Prophet 12 und ein Moog Minotaur und auch so eine Fender-Gitarre und zwei Keyboard, so zwei Klavier, um überhaupt anfangen zu können, hat man schon verloren, ne? Also man braucht eigentlich nichts, um einen Song zu schreiben. Und das ist ein bisschen gefährlich. Ich habe es auch persönlich ein bisschen gefährlich gefunden. Ich war so, wenn ich nur ein ganzes Orchester hier hätte, dann könnte ich ein Lied schreiben. Natürlich ist das Irrsinn. Also jetzt meine Regel ist einfach Bleistift, Stück Papier. Natürlich später, wenn die Arrangements kommen, dann nehme ich meine Geige oder spiele Klavier oder Gitarre oder so, um Parts zu schreiben. Aber am Anfang ist es nur sitzend. Silence schreiben.
Und war es für dich auch eine schwierige Umgewöhnung, so vom Klassischen zu kommen? Du hast gerade gesagt, bräuchte es das ganze Orchester,
Ja.
dann so ein Popsong wie Gaby oder so zu schreiben? Oder war das, liegt einem das dann einfach im Blut?
Also von Liedern her war es easy, also von Melodie und Text her. Das war einfach. Aber dann, wenn es zu so Schlagzeug-Patterns kam, war ich so, und was macht ein Schlagzeug überhaupt? Und auch Bass, ich war so, was macht Bass denn? Also das war ein bisschen kompliziert. Also die Lieder selber waren okay, das ging, aber dann, wenn es den Parts, die zur Popmusik gehören, so richtig Schlagzeug, hatten wir nie so Timpani im Orchester, nichts im Chor. Und dann auf einmal so, was macht man da? Das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert.
Ich habe gelesen, dass gerade bei solchen Situationen ein bisschen Konstantin Gropper von Get Well Soon da ein Ansprechpartner war, der dann sagen konnte, was das Schlagzeug macht oder wo es sinnvoll ist. Wie war generell die Zusammenarbeit mit ihm? Weil ich stelle mir, wenn ich mir Get Well Soon anhöre, das ja doch sehr strikt durchkomponiert ist, gerade so das aktuelle Album, stelle ich ihn mir als nicht gerade kompromissbereiten Musiker vor. Wie war die Zusammenarbeit?
Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Also Konsti ist erst ein super lieber Typ, der hat genau verstanden, was ich machen wollte. Und der war, also ich war Hauptproduzent. Also der würde sagen, hey, wie wäre das? Und ich so, nee. Und er so, okay, kein Ding. Und weiter ging es. Oder, ja, das ist richtig geil, Mann. Noch so was wäre super. Und der so, okay, kann ich auch noch. Das war super. Es gab keinen Moment, in dem wir irgendwie nicht uns verstanden haben. Das fand ich richtig schön. Und natürlich für meine erste Platte, was ich genau nicht das wollte, indem irgendein Produzent reinkommt und sagt, ich mache jetzt meinen Sound und jetzt Orchester weg, Streicher weg und wir machen so The Killers Mach 2. Das ist dann mir wichtig war, dass es Sam Van's Law-Platte blieb und Konstantin hat das voll verstanden.
Und würdest du sagen, dass ihr euch untereinander irgendwie beeinflusst habt oder euch Ideen gegeben habt, weil wenn ich mir eure beiden Alben anhöre, habe ich den Eindruck, dass auch sein Album gewisserweise Elemente von deinem mit drin hat oder es sich stilistisch ein bisschen ähnelt.
Also wir haben auf jeden Fall nicht darüber gesprochen, also miteinander. Also vor ein paar Wochen haben wir so 8 Stunden miteinander verbracht und nicht so richtig viel zu tun, haben über ziemlich viel geredet, aber das nicht. Also vielleicht nicht, das weiß ich nicht genau. Und natürlich, also ich schreibe neue Lieder gerade, aber es gibt noch nicht, ich bin noch nicht so weit, um zu sagen, ja, und das habe ich geklaut von Konstantin.
Yeah. Oder er von dir.
Oder er von mir. Also ich habe seine Platte gehört, es gibt eine Line, what is it? Fathers get angry because his son asked a boy to dance. And I was like, oh, it's a little like wanted to. Vielleicht hat es, interessant. Aber sonst, also der ist sein eigener Meister, also der macht schon tolle Zeugs und wenn er was geklaut hat, dann ist es mir eine Ehre.
Dann kommen wir ein bisschen zu dir im Persönlichen.
Ja.
Für zumindest in meinem Umfeld habe ich immer den Eindruck, Kanada ist so das coole, hippe Land, wo alle eigentlich hinwollen mit der liberalen Politik und der schönen Natur und so weiter und du bist weggegangen nach Deutschland.
Ja.
Was war für dich der Auslöser, wegzugehen?
Also ich will, nichts gegen Deutschland als Land, aber ich bin auf jeden Fall nach Berlin gezogen. Und das ist der coole, hippe Stadt. Schon für Kanadier ist das so. Oh, Berlin, geil. Damals habe ich keine Ahnung gehabt, dass es geil war, weil ich nicht so cool war und immer noch nicht so cool bin, um zu wissen, dass Berlin cool sein soll. Aber ich kam an und in den ersten so 24 Stunden habe ich mir gedacht, nee, ich bleibe ein bisschen. Also die Idee war, eine Woche zu bleiben und dann war es ein Monat und dann so ein halbes Jahr und jetzt, also 9 Jahren später bin ich immer noch da.
Und was hat dich so fasziniert, dass du da geblieben bist?
Ich glaube, es war, dass es eine Stadt ist, in der alle weird sind und das ist okay so. Also alle haben ihre Nisches oder ihre Weirdnesses. Und alle kommen irgendwie damit klar. Und das ist in den meisten Städten nicht so für einen queerer Mensch wie ich. Schon wenn ich nicht so wild oder so queer bin in meinem Alltag, war es ein Ort, in dem ich mich sicher fühlen konnte. Und in Edmonton oder London sogar, das waren Städte, in denen als queerer Mann habe ich Angst gehabt, wenn ich auf der Straße war. In Berlin nicht. Und das hat das fühlte natürlich befreiend, als ich ankam da.
Und wie, also ich meine, du hast gerade gesagt, bist seit 9 Jahren jetzt mittlerweile hier. Jetzt ist ja so ein bisschen, also ich meine, es ist natürlich so ein ganz weltgesamt vielleicht europäisches Problem, aber die politische Lage driftet ja doch ein bisschen in die rechte oder eher wieder ja, rückständigere Ecke ab. Wie hast du die letzten Jahre auf der Ebene in Deutschland so als Beobachter vielleicht erlebt?
Also ich glaube, es ist nicht so richtig anders, als was alle gesehen haben. Und das ist das, obwohl wir gedacht hätten, vor 6 Jahren vielleicht, dass wir irgendwie immer noch schön nach, wenn nicht nach links, dann zumindest nach so diesem demokratische Liberal Democracy so Sache, dass die Rechten nie wieder einen Fuß irgendwie hier in Deutschland haben konnten oder in Osteuropa und Frankreich und das ist nicht mehr der Fall. Meine größte Angst und Hoffnung, als ich Homotopie geschrieben habe, war das, als die rauskam, wurde so, oh naja, was soll das für eine Platte sein? Das ist so altmodisch. Das hat nichts zu sagen für uns. Wir sind so viel weiter jetzt, so politisch, sozial und so weiter. Das war für meine Karriere gut, dass es nicht der Fall war, aber für uns als Menschen ist das gar nicht gut. Und das Problem damit ist, dass es gar kein so richtig Example oder Idee gibt, wie wir dagegen stehen sollen. Also man kann zur Demo gehen, natürlich. AfD hat trotzdem so und so viel Prozent. Man kann anders wählen, aber in Sachsen wählen die anders. Und das bringt, also dann, was macht man? Und das ist das, die große Frage gerade ist, was macht man? Und ich glaube, das ist nichts was Neues für euch, lieber Zuhörer. Ihr wisst das schon.
Das hast du schon vorweggenommen. Ich wollte fragen, was deine Ideen sind, was man dagegen tun kann oder wo es Handlungsbedarf vor allem vielleicht auch gibt.
Ja, also ich schreibe meine Musik. Ich schreibe queere Musik. Es ist nicht queer im Sinne von nur Schwule dürfen das anhören und irgendwie Kraft da durchziehen. Es ist queer, indem es nicht so den Alltag von straighter Menschen erzählt, sondern von queerer Menschen. Und das sind Menschen, die genau dasselbe tun jeden Tag. Das ist der Witz dahinter, ist es eigentlich. Jeder kann das anhören und sagen, oh, das bin ich. Und ich werde das tun. Und ich werde das immer noch konsequent durchziehen, so gut es mir möglich ist. Weiter weiß ich nicht. Aber das ist, was ich vorhab. Und hoffentlich hilft es ein bisschen.
Wo du gerade meintest, queere Musik. Wie findest du es eigentlich? Ich finde das immer ein bisschen ja, komisch vielleicht, wenn Künstler als queere Künstler angekündigt werden. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt schon passiert ist, aber ich habe mich gefragt, wie du das findest.
Ja, also was ich lustig finde, ist so Frank Ocean ist gar nicht queere Musik, obwohl der queer ist. Und es ist lustig, jedes Mal ist irgendjemand, der queer ist, was Mainstream schreibt, ist es nicht mehr queer, es ist ja Mainstream für alle und sonst ist es queere Musik. Also irgendwie was anderes für andere Leute. Bis jetzt hat keine, also Schwules Manifest hat irgendjemand gesagt, aber keiner hat meine Musik selber als so queere Musik genannt. Aber die Idee, dass irgendwie so queere Musik nicht Mainstream, schon seit Jahren, also Queen ist queere Musik, Bowie ist queere Musik, Prince ist fucking queere Musik. Also wenn das irgendwie ein Schimpfwort sein soll oder so, finde ich das einfach lustig. Ich würde das lieber sagen, dass wir einfach sagen Musik und dann ab und zu mal aus einer queere Perspektive oder sowas Schönes in diese Richtung wäre nice.
Vielleicht noch kurz zu der Umsetzung deiner Musik, deiner Kunst. Ich finde, die Videoclips, die du gemacht hast, sind relativ krass produziert und wirklich, wirklich mit coolen Ideen da drin, was man jetzt bei einem Debütalbum nicht unbedingt immer erwartet, dass da dann noch so viel Liebe und ja auch Aufwand reingesteckt wird. Wie weit hattest du damit zu tun, mit der Umsetzung? Wie läuft so ein Videodreh überhaupt ab?
Also so zum Beispiel Pretty Boy, also das Video für Pretty Boy war mein Konzept und dann Gaby war so, halt mein Konzept, I think we should take it fast for mein Konzept. Isle of Man war gar nicht mein Konzept, also das war alles ein bisschen anders. Manchmal alles, was ich ausgedacht habe, manchmal nicht. Es ist alles in einem Tag gedreht, jedes Mal. Und es ist ein richtig langer Tag, richtig stressvoller Tag. Fun, es macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist eigentlich nur so mit coolen Leuten rumchillen und die machen geile Sachen und wir filmen es. Also das ist schon alles, was es eigentlich ist. Aber man muss so mehrere Locations besuchen in einem Tag, mehrere Takes von Sachen. Es dauert, es macht Spaß. Aber ich wollte, das Ding ist, man kann, also ich habe so was denn 5 Jahren an Homotopie gearbeitet und ich wollte nicht so sagen, ja und die Musikvideos lassen wir einfach machen halt. Die geilste Musikvideos aller Zeiten sind, weiß ich nicht, aber ich finde die geil und ich denke, dass wir haben es gut gemacht, also die Lieder ein bisschen anders zu präsentieren durch Video als Medium.
Weil ich mich dabei dann gefragt habe, wie weit du dich für andere Künste abseits der Musik, also um sie selber auszuüben, interessierst, ob es da auch Sachen gibt, weil es ja doch irgendwie die ganze Umsetzung von dem Album, sei es mit dem Video, sei es mit dem Artwork, ja doch relativ künstlerisch in vielen Metiers ist.
Ja, also Ich wollte auch so ein, also das ist alles, klingt ein bisschen komisch, aber das ist, eine Platte ist auf einer Seite nur Musik. Ne, das ist nur die Tracks halt, was man auf Spotify hört, Augen zu, nur Musik. Andererseits und besonders heutzutage ist es auch so, was man sieht, was man hat in der Hand, so Platte oder CD oder was auch immer. Und deswegen wollte ich so Norbert Bisky reinbringen zum Beispiel, weil das ist Kunst drin und dann soll Kunst draußen stehen und nicht nur so ein Foto von mir, von einem iPhone oder so, dass wir darauf schlappen und sagen, ja, das ist Sam Vanslaw und das ist seine Platte, sondern nee, Kunstwerk draußen, Kunstwerk drin, so weit wie möglich. Und natürlich bin ich neu, natürlich ist das meine erste Platte und natürlich habe ich, also wer weiß, aber das ist genau, was ich wollte, dass es ein Kunstprojekt ist und nicht so ein paar Tracks mit einem Foto von mir drauf, Grinsen, Daumen hoch, los geht's.
Ja, jetzt ist das Projekt, könnte man ja sagen, ziemlich positiv verlaufen. Ich habe gesehen, du warst neulich beim Deutschlandfunk und hast einen neuen Track gespielt.
Ja.
Sprich, es sind wieder neue Sachen in der Mache. Darum so ein bisschen der Ausblick. Hast du jetzt sozusagen bei dieser Schiene Blut geleckt? Möchtest du da weitermachen oder gibt es andere Projekte, die anstehen? Hast du auch mal mit einer Band gespielt? Wie sieht's aus?
Also, wir haben schon darüber gesprochen, wie ich keine Ahnung gehabt habe, was ein Schlagzeug macht und wie. Und also für die nächste Platte wird's ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt eine Liveband. Damals hatte ich keine Band natürlich. Und jetzt habe ich eine Liveband und wir werden das zusammen machen halt. Und wir machen das schon. Also Max von der Golds, der Schlagzeug spielt, Paul Breiting und ich, wir haben schon eine Woche im Studio verbracht, um so Patterns auszudenken, Basslines, alles anders. Ich habe meine Ideen reingebracht und dann so, und ihr Jungs, was wollt ihr denn machen? Also das alles ein bisschen bandmäßiger. Natürlich gibt es immer noch so Saxophone und Trompeten und Oboe, das später reinkommen wird. Aber es ist dasselbe Projekt, ganz anderes Thema, aber ein bisschen anders gemacht wird. Und mal sehen, ob man das hört, ob es besser ist oder nicht.